Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum zweiten Donnerstagskonzert des Mozarteum-Orchesters in dieser Saison. Es leitet dieses Konzert einer unserer Lieblingsdirigenten, nämlich Konstantinos Karidis, immer für spannende Programme gut. Und es gastieren die weltweit erfolgreiche Geigerin Karen Gomio und es tritt eine weitere Solistin auf, nämlich unsere Solo-Oboistin Sascha Kalin. Ein Programm tief in der Romantik, in der deutschen Romantik verwurzelt und ein Programm, welches Werke von zwei der berühmtesten Freunde der Musikgeschichte vereint. Nämlich zwei Komponisten, die wirklich auf Augenhöhe miteinander befreundet waren. Das findet man ziemlich selten. Man darf natürlich an Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart denken. Man darf auch an Dmitri Schostakowitsch und Mieczysław Weinberg denken. Ja, und dann fällt es einem schon schwer, eine derartige Freundschaft unter wirklich berühmten Leuten, die komponiert haben, zu finden. Nun, Schumann und Mendelssohn waren ungefähr gleich alt, also Mendelssohn 1809 geboren, Schumann 1810, also dieselbe Generation. Und sie haben einander gefunden in Leipzig, in Dresden, wo sie tätig gewesen sind. Und sie haben einander erkannt sozusagen. Und sie waren offenbar von Neidgefühlen frei. Auch Schumanns Frau Clara und Mendelssohns Schwester Fanny Hensel dann später gehörte zu diesem Freundeskreis neben vielen anderen. Und sie haben einander wirklich sehr geholfen manchmal. Auch was Organisation betrifft, Mendelssohn war wahrscheinlich der bessere Dirigent und hat viele Werke von Schumann zur Uraufführung gebracht. Aber auch Schumann, wahrscheinlich ein besserer Dirigent, als ihm nachgesagt wird, hat auch das Seine dazu getan. Es war eine menschlich sehr befriedigende Beziehung und übrigens hat Schumann nur sehr wenige für seine Zeit, nur sehr wenige antisemitische Äußerungen von sich gegeben und nachdem er Mendelssohn kennengelernt hat, sich mit ihm befreundet hat, so gut wie keine mehr. Ein Programm der großen Vielfalt, auch was die Besetzung betrifft. Es beginnt mit drei Romanzen für Oboe und Klavier, die Robert Schumann 1849 seiner Frau Clara sozusagen unter den Christbaum gelegt hat. Es war also ein Weihnachtsgeschenk. Sie hat das dann auch als Pianistin zur Uraufführung gebracht, natürlich. Diese drei Romanzen gehören zu den kostbaren kleinen kammermusikalischen Werken Robert Schumanns, in denen er seine Idee einer poetischen Musik verwirklicht hat. Er war ja sehr beeinflusst von Jean Paul, dem großen deutschen romantischen Dichter, der eigentlich Johann Paul Friedrich Richter geheißen hat, aber sich den Künstlernamen Jean Paul zugelegt hat. Und dieser Jean Paul und seine Romane Flegeljahre, Der Titan und so weiter sind auch heute noch ein bedeutender Teil der Weltliteratur, könnte man sagen, obwohl sie nur mehr sehr selten gelesen werden. Sie sind auch nicht einfach zu lesen. Ich habe zwei, drei davon gelesen. Und stellen Sie sich ungefähr vor, Sie lesen Den Mann ohne Eigenschaften oder Den Zauberberg von Thomas Mann, nur in einer noch romantischeren Sprache, dann können Sie so ungefähr die Hindernisse kennenlernen, die sich diesem Lesen entgegenstellen. Aber es lohnt sich, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich darauf konzentriert, auch weil so viele große Komponisten zwischen Schumann und Gustav Mahler sich auf Jean Paul explizit bezogen haben. Schumann hat aus den Werken von Jean Paul zwei Figuren entnommen, einen gewissen Eusebius, das ist die introvertierte Seite seines Wesens, und einen gewissen Florestan, das ist die extrovertierte, also einen Mann der Kontemplation und einen Mann der Tat. Das ist eine typisch romantische Vorstellung. Man kann natürlich auch mit Goethe sagen, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Und diese zwei Seelen, die spiegeln sich immer wieder in den Werken von Schumann. Auf diese drei romantischen Kostbarkeiten der Kammermusik folgt dann das große Violinkonzert der Romantik zwischen Beethoven und Brahms, nämlich jenes in E-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy, komponiert zwischen 1838 und 1844 und einem Freund gewidmet, nämlich Ferdinand David, der war Konzertmeister des Gewandhausorchesters Leipzig, das ja von Mendelssohn geleitet wurde damals. Und er war auch ein sehr achtbarer Komponist, der heute allerdings kaum mehr als solcher bekannt ist, aber jedenfalls ein großer Geiger seiner Zeit. Und er hat an der Komposition dieses Konzerts ein wenig mitgewirkt, wie das immer der Fall war, wenn Solisten die Widmungsträger waren und mit den jeweiligen Komponisten befreundet. Der Herr der Einfälle war allerdings Mendelssohn. Es hat relativ lang gedauert, bis dieses Konzert fertig war. Mendelssohn war ein sehr skrupulöser Komponist, der seine Werke ja auch immer wieder überarbeitet und neu gefasst hat. 1844 war es dann fertig und wurde triumphal in Leipzig am 13. März 1845 zur Uraufführung gebracht. Mendelssohn gilt als ein eher traditioneller Komponist. Also man hört immer wieder, ja, der hat so schöne Musik geschrieben und war natürlich ein Wunderkind, also das zweite große Wunderkind der Musikgeschichte nach Mozart. Aber seine Musik hat nicht so viel Tiefe wie etwa die seines Freundes Schumann und sie ist auch nicht so innovativ. Das stimmt alles nicht. Also es stimmt natürlich, dass er schöne Musik geschrieben hat. Es stimmt auch, dass er ein Wunderkind war, war ein bisschen später dran als Mozart, aber nicht viel später. Und es stimmt aber nicht, dass er keine Innovationen getätigt hätte. Das Gegenteil davon ist oft der Fall. Und die Tiefe, die verbirgt er natürlich und hierin wieder einem seiner großen Vorbilder, eben Mozart ähnlich, ein wenig gerne unter der Oberfläche. Aber wenn man hinter diese Oberfläche hört, dann lernt man auch diese geistige und auch seelische Tiefe in seiner musikalischen Sprache kennen. Was das Violinkonzert betrifft, das zweifellos einige der ganz großen Melodien der Romantik beinhaltet, ist die Tatsache, dass es ein völlig pausenlos konzipiertes und komponiertes Konzert ist und dass Mendelssohn hier sozusagen eine neue Form ausprobiert. Im ersten Satz Allegro molto appassionato, also ein schneller Satz, aber mit Leidenschaft. Und das trifft auch den Charakter dieser Musik. Im ersten Satz wartet man natürlich auf eine Kadenz in der Coda, also gegen Ende des Satzes. Hier aber gibt es zwar eine Kadenz, aber die findet bereits in der Durchführung statt und die ist komponiert. Also Mendelssohn gibt hier dem Solisten, der Solistin keine Freiräume mehr für Improvisationen. Seine Kadenz ist in die Partitur integriert, ist 100% von ihm, naja, vielleicht ein bisschen auch von Ferdinand David, aber jedenfalls eine vorgeschriebene Kadenz, die man auch nicht verlängern sollte und eigentlich auch gar nicht kann, weil man dadurch dann den Charakter des Stücks verändert. Ja, und wie kommt es dann zum zweiten Satz, Allegro molto appassionato? Da bleibt sozusagen auf der Quinte H die Musik im Fagott stehen und es beginnt dann pausenlos, Attacca anschließend, die Solovioline mit diesem wunderbaren, sehnsuchtstrunkenen, romantischen Thema. Die Solovioline, die bereits im ersten Satz übrigens das Hauptthema vorgestellt hatte, das war auch eine Neuerung, denn früher war es ja üblich, auch noch in den Konzerten von Mozart und im Beethoven-Konzert, dass eher das Orchester zunächst einmal das Hauptthema präsentiert hat. Allerdings hatte Mendelssohn hier ein Vorbild im Werk von Beethoven, denn Beethoven hat in seinen Klavierkonzerten schon in ähnliche Richtung hin Innovationen gesetzt und Mendelssohn hat das dann hier auch auf ein Violinkonzert übertragen. Der dritte Satz, wieder pausenlos anschließend, Allegro molto vivace. Hier verbinden sich Leichtigkeit und Empfindung. Es hat wohl keinen Komponisten gegeben, der so perfekt eine im Grunde klassische Form mit einer tiefen romantischen Empfindung verbinden konnte. Und wenn Friedrich Nietzsche einmal gesagt hat, Mendelssohn, das war der schöne Zwischenfall in der deutschen Musik, dann ist das natürlich in Frage zu stellen. Aber es hat auch ein Körnchen Wahrheit, wie viele dieser Aussprüche. Oder Max Reger, der einmal gemeint hat, die Wiener atonalen Komponisten, meinte damit die Schönberg-Schule, die sollen doch ein Stahlbad in Mendelssohn nehmen, also um sich das wieder abzugewöhnen sozusagen. Ja, aber das nächste Werk von Felix Mendelssohn, das werden Sie wahrscheinlich nicht kennen. Es ist nämlich ein Stück, das er mit 12 Jahren komponiert hat. Es sind eigentlich 12 Stücke, also 12 Stücke mit 12 Jahren. Und das war eine Hausaufgabe. Das war eine Hausaufgabe seines Lehrers Karl Friedrich Zelter, den wir auch als sehr guten Freund Goethes kennen, der auch der Leiter der Berliner Singakademie war und den Mendelssohn sehr verehrt hat. Und dieser Zelter hat also ihm gesagt, schreib doch Fugen. Also das ist einfach eine Schulaufgabe für einen Komponisten in Ausbildung. Mendelssohn konnte damals schon sehr, sehr viel. Wir dürfen nicht vergessen, dass er kurz darauf schon die Sommernachtstraum-Ouvertüre komponiert hat und seine großen Streichersymphonien. Aber er hat diese 12 Fugen komponiert für Streichquartett. Und die Nummer 8, die hören wir diesmal, und die hat einen für einen 12-jährigen Knaben doch sehr sonderbaren Titel, nämlich »Herzlich tuet mich verlangen nach einem seligen End«. Nicht, was denkt sich hier so ein Bub, wenn er das vertonen muss, der sein seliges End wahrscheinlich noch in weiter Zukunft vor sich sieht. Mendelssohn ist übrigens nicht viel älter geworden als Mozart, er starb mit 38 Jahren 1847, aber das konnte er damals mit 12 noch nicht wissen. Und er hat das trotzdem sehr, sehr schön vertont, beziehungsweise eigentlich arrangiert, denn er verwendet hier eine Melodie, die aus dem Barock stammt, von einem Herrn Hassler und die auch von Johann Sebastian Bach, den er ja zutiefst verehrt hat, prominent verwendet worden ist. Jedenfalls ein Blick in die Werkstatt eines Komponisten sozusagen und auch in seine persönlichen Vorlieben. Wir kommen dann wieder zu Robert Schumann. Der hat seine Rheinische Symphonie tatsächlich am Rhein geschrieben. Es ist seine 3. nach der offiziellen Zählung, in Wirklichkeit aber seine 4. Die heutige 4. war eigentlich die 3. Er hat sie dann aber später nach der Komposition der sogenannten Rheinischen noch einmal überarbeitet. Wie auch immer, wir müssen jetzt bei der 3. sozusagen bleiben. Und die ist 1850 entstanden, also 3 Jahre nach dem Tod des Freundes Mendelssohn und in einer besonders glücklichen Phase von Robert Schumann. Schumann, der in Dresden nie ganz zufrieden gewesen ist und auch als Dirigent immer wieder gekämpft hat mit dem Orchester sozusagen, hat ein Angebot bekommen, Musikdirektor der Stadt Düsseldorf zu werden. Das war übrigens mehr als 15 Jahre vorher auch eine Zeit lang sein Freund Mendelssohn gewesen, bevor dieser dann nach Dresden gegangen ist. Und Schumann war sehr zufrieden in Düsseldorf, am Anfang zumindest. Und er hat auch an seine Frau sehr liebe Briefe geschrieben, in denen er dieses Glück preist immer wieder. Und er hatte in Düsseldorf interessanterweise eines der größten Orchester, die es damals im deutschsprachigen Raum überhaupt gab. Es war sogar größer als die Staatskapelle Dresden und es hatte an die 80 Mitglieder, also war nahezu schon ein modernes Symphonieorchester und da hat er natürlich sehr gerne ins Volle gegriffen, auch was seine Werke betrifft. Diese Symphonie eigentlich zur Begrüßung des Rheinlands geschrieben, das er zwar schon kannte, aber nun näher kennenlernen durfte, die hat 5 Sätze, auch das etwas Ungewöhnliches, deutet auch schon in die Zukunft. Und er findet hier neben der Poesie, die für ihn so wichtig war, neben dieser Poesie und diesem Einbetten in eine Tonlandschaft, in eine klingende Landschaft, findet er einen Weg in die Zukunft in formaler Hinsicht. Sein ganz großes Vorbild als Symphoniker war ja neben Beethoven vor allem und fast noch mehr Franz Schubert. Er hatte ja immerhin die große C-Dur-Symphonie Schuberts entdeckt und dann seinem Freund Mendelssohn zur Uraufführung überlassen. Ja, und das merkt man auch in dieser Rheinischen. Es geht hier in Richtung jener blockhaften symphonischen Architektur, die dann später für Anton Bruckner so bedeutend werden wird. Natürlich noch in kurzer Form und nicht in dieser spirituellen Länge, aber das lässt sich schon in dieser Symphonie festmachen. Eine Symphonie, die nur deutsche Satzbezeichnungen hat, Tempobezeichnungen, das hat Schumann in dieser Zeit dann schon fast generell getan. Ein erster Satz mit dem Titel Lebhaft, das ist eine Satzbezeichnung, über die man jetzt lange diskutieren kann, wie langsam oder schnell lebhaft sein soll. Ich denke, es sollte eher schnell sein. Es ist ein bewegtes Klangbild, es ist fast ein Naturbild. Man kann sich vorstellen, dass Schumann hier auf einem Schiff den Rhein aufwärts fährt durch das wunderschöne Rheintal, damals noch idyllischer als heute. Man kann sich auch was ganz anderes vorstellen, wie das bei eigentlich absoluter Musik immer so ist. Ein Scherzo folgt mit dem wiederum sehr vielfältig auslegbaren Titel Sehr mäßig. Das ist aber zweifellos ein Ländler und damit ist das Tempo dann doch eher vorgegeben. Und hier darf man ein wenig an Gustav Mahler denken. Denken Sie an die 4. Symphonie, die ja auch erst in einem Konzert unseres Orchesters gespielt worden ist. Denn es ist ein Ländler mit Kontrasten. Also ein Ländler im Grunde fröhlich, im Grunde vital, dem Leben zugewandt, ein Tanz eben, aber doch mit wehmütigen Abschnitten, aber doch mit Einschnitten, noch nicht so radikal wie bei Mahler, aber schon solches ein wenig vorausahnend und andeutend. Es folgt ein kurzer Satz, ursprünglich Intermezzo betitelt, dann mit Nicht schnell und darauf der berühmteste Satz dieser Symphonie, der hat den Titel Feierlich. Das ist überhaupt keine Tempoangabe, sondern eine Stimmungsangabe, aber es handelt sich zweifellos um einen langsamen Satz. Es ist auch sehr eigenartig, dass Schumann hier zwischen zwei schnelle Sätze eigentlich drei langsame Sätze setzt, denn auch das Scherzo war ja kein wirkliches Scherzo, sondern eher ein langsamer Teil. Feierlich in S-Moll übrigens, einer sehr seltenen Tonart, und er schildert hier explizit, und das hat er auch niedergeschrieben, eine Kardinalsweihe im Kölner Dom. Der dürfte er beiwohnen, er hat den Glanz des Katholizismus erlebt, er war ja eigentlich von der protestantischen Seite, aber es hat ihn doch tief beeindruckt und er hat einen Choral komponiert, er hat den Posaunen und Trompeten einen großen Stellenwert verliehen in diesem Satz. Und im Prinzip wirkt das Ganze aber eher ein wenig düster, eine feierliche, düstere Stimmung sozusagen, die sich dann aber wandelt im Schlusssatz mit dem Titel Lebhaft. Und dieser Schlusssatz ist dann voll einer emphatischen, ja fast trotzigen Heiterkeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes, abwechslungsreiches Konzert.